Ja, dann möchte ich auch nochmal alle ganz herzlich begrüßen in Adelberg, im Online-Meeting und hier vor Ort. Wir wollen heute weitermachen mit den Glaubensgrundlagen. Wir hatten letztes Mal schon begonnen, uns mit Gott zu beschäftigen und wollen da heute anknüpfen und zwar etwas vertiefen, die Eigenschaften Gottes. Also die Frage, wie ist Gott? Bevor wir dann übergehen eben zu den Personen Gottes, nämlich Vater, Sohn und Heiliger Geist, schauen wir erstmal die Eigenschaften Gottes an. Nicht alle, sondern einige wichtige Eigenschaften. Und diese Eigenschaften ist natürlich wichtig, das vor uns vor Augen zu halten, dass diese Eigenschaften auf Gott allgemein zutreffen, das heißt sowohl auf den Vater als auch auf den Sohn als auch auf den Heiligen Geist. Die Eigenschaften, da ja Gott eben ein Gott ist und wir an einen Gott glauben, treffen deswegen auf Gott zu, auf sein Wesen, auf ihn selbst, wie er ist und entsprechend natürlich dann auch auf die drei Personen. Ja, einfach als Beispiel, wir werden als erstes sehen, die Allmacht Gottes, ist es natürlich klar, dass die Allmacht Gottes sich auf den Vater und auf den Sohn und auf den Heiligen Geist bezieht. Es wäre falsch zu sagen, der Vater ist allmächtig, aber der Sohn ist nicht allmächtig. Und so auch die anderen Eigenschaften, die wir betrachten werden. Ihr kennt sicher den Bibelvers, ihr sollt vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wir hatten letztes Mal bereits betrachtet, dass Gott vollkommen ist. Ja, er ist vollkommen, er ist perfekt, er ist anders als wir diesbezüglich. Und so auch die Eigenschaften Gottes. Jede Eigenschaft Gottes ist vollkommen. Deswegen ist Gottes Liebe vollkommen. Ist Gottes Barmherzigkeit vollkommen? Sind all die anderen Eigenschaften vollkommen? Und deswegen sprechen auch manche von der Vollkommenheit Gottes oder von den Vollkommenheiten Gottes, wenn man über die Eigenschaften Gottes spricht. Denn die Summe der Eigenschaften Gottes macht letztendlich die Vollkommenheit Gottes aus. Und was wir da auch betrachten müssen bei diesem Thema, ist, dass wenn auch in bestimmten Situationen eine Eigenschaft besonders hervortritt. Zum Beispiel, wenn Gott richtet, dann sehen wir besonders die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht. Dann tritt diese Eigenschaft besonders hervor. Das heißt dann aber nicht, dass Gott losgelöst von den anderen Eigenschaften handelt. Ja, dass Gott richtet losgelöst von seiner Liebe, sondern die Eigenschaften Gottes sind das, was Gott ausmacht. Und deswegen sehen wir zum Beispiel in der Bibel auch im Gericht die Gnade Gottes. Ja, die wird oft sogar sehr deutlich im Gericht, dass Gott auch gnädig ist, indem er zum Beispiel jemand beim Gericht verschont. Es ist natürlich auch so, dass wir nur aus der Bibel wissen, wie Gott ist. Ja, die Eigenschaften Gottes erfahren wir nur aus der Bibel. Und wir wissen nur das über Gott, was uns tatsächlich in der Bibel geoffenbart ist. Also durch Nachdenken können wir nicht ergründen, welches die Eigenschaften Gottes sind. Wir können vielleicht durch Nachdenken, wenn wir die Bibel gar nicht kennen, kann der Mensch zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommen und sich überlegen, so könnte Gott sein. Ja, das könnte sogar sein, dass es richtig ist, aber es ist natürlich nur dann richtig, wenn es in der Bibel geoffenbart ist. Und die Summe der Eigenschaften Gottes, ja, also jemand, der nie die Bibel gelesen hat, könnte vielleicht auf die Idee kommen, dass Gott Liebe ist. Ja, aber er wird nie auf die Summe der Eigenschaften Gottes kommen und er wird auch nicht auf die Art der Liebe kommen, wie es eben in der Schrift uns geoffenbart ist. Und deswegen brauchen wir natürlich die Bibel, um zu wissen, wie Gott ist. Und die Bibel ist für uns geschrieben, an uns gerichtet, damit wir eben verstehen können, wie er ist. Aber sogar wenn wir alles studiert haben, was die Bibel uns sagt über Gott, dann ist es noch nicht so, dass wir Gott vollkommen erkannt haben und alle Eigenschaften Gottes vollkommen verstanden haben. Ja, wir sind eben als begrenzte Geschöpfe hier beschränkt. Gott ist unbeschränkt und deswegen sind uns da gewisse Grenzen auferlegt. Aber trotzdem wollen wir natürlich so viel wie möglich von Gott verstehen, ja, so wie es uns die Schrift eben offenbart, wollen da wachsen. Und es ist ja auch so, dass sogar wenn wir die Bibel x-mal gelesen haben und immer mehr von Gott erkannt haben, werden wir auch nicht irgendwann an einen Punkt kommen und sagen, so, ich habe die Bibel jetzt 100-mal gelesen, habe über die Eigenschaften Gottes nachgedacht, für mich gibt es jetzt nichts mehr weiter zu erkennen. Ja, das ist eben nicht der Fall, sondern wir wachsen beständig oder sollen beständig wachsen in der Erkenntnis und somit ist es wertvoll, sich mit diesen Dingen immer und immer wieder zu beschäftigen. Wir fangen jetzt an, eben mit diesen drei grundlegenden Eigenschaften, die Allmacht Gottes, die Allwissenheit Gottes und die Allgegenwart Gottes. Die Allmacht Gottes, die erklärt sich natürlich sehr schön durch den Begriff selbst. Allmacht bedeutet eben, dass Gott allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Er kann alles tun. Die Allmacht Gottes, es gibt ja da so philosophische Gedankenspiele, dass man sagt, könnte Gott dieses und jenes nicht tun. Wir müssen natürlich wissen, dass Gott in seiner Allmacht fähig ist, alles zu tun, aber natürlich nur die Dinge tut, die seinem Wesen entsprechen. Die Bibel sagt uns ganz klar, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Ja? Also Gott lügt nicht, das entspricht nicht seinem Wesen, er ist von seinem Wesen her Wahrheit. Und das ist der eine Bereich, dass er bestimmte Dinge nicht tun kann, nicht weil ihm Macht fehlt, sondern weil er diese Dinge niemals tun würde, sie entsprechen nicht dem Wesen Gottes. Er würde sie auch gar nicht tun wollen. Dann ist es natürlich so, dass Gott in seiner Allmacht nicht alles tut, was sogar seinem Wesen entsprechen würde. Ja, das kommt auch dazu. Er hat sich aus uns unbekannten Gründen natürlich Beschränkungen auferlegt in dem, was er tut. Ja, es gibt viele Dinge, die könnte er noch tun, die würden vereinbar sein mit seinem Wesen, die tut er aber nicht. Wir dürfen aber wissen, Gott ist allmächtig und wollen uns dazu ein paar Bibelstellen anschauen. Wir sehen das zum Beispiel in Offenbarung 4, Vers 8. Jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte 6 Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Gott, der Allmächtige, das wird schon im Alten Testament uns geoffenbart, das zeigt sich bei Abraham, das wird dem Abraham geoffenbart und an anderen Bibelstellen sehen wir, dass Gott allmächtig ist. Und das zeigt sich auch an verschiedenen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel bei der Erschaffung der Welt sehen wir die Allmacht Gottes. Auch bei der Erhaltung der Welt, also bei der Tatsache, dass diese Welt nicht in sich zusammenbricht und aufhört zu existieren, auch da sehen wir die Allmacht Gottes. Und natürlich ganz wichtig in der Erlösung, ja, sei es die Erlösung Israels aus Ägypten, sei es die Erlösung unserer Seele, da zeigt sich auch die Allmacht Gottes. Ja, wie der Herr Jesus selbst sagt, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Eigentlich könnten Menschen nicht gerettet werden, aber es ist möglich bei Gott. Es ist möglich auf Grundlage von seiner Allmacht. Dann natürlich bei der Auferweckung des Herrn Jesus zeigt sich die Allmacht Gottes. Und so sehen wir an verschiedenen Stellen in der Bibel, wie Gott handelt und wie dieses Handeln Gottes seine Allmacht offenbart. Nun, was bedeutet die Allmacht Gottes für uns ganz praktisch? Können wir irgendwelche praktische Schlüsse daraus ziehen, aus der Allmacht Gottes? Erstmal die Frage, bist du gläubig oder bist du noch nicht gläubig? Was hat die Allmacht Gottes für dich als Bedeutung? Was bedeutet sie für dich, wenn du nicht gläubig bist? Es bedeutet ganz konkret, wenn wir Römer 1, Vers 16 betrachten, da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ja, im Evangelium zeigt sich Gottes Kraft, und das Evangelium ist Gottes Kraft, sagt uns die Bibel, zur Errettung für jeden, der glaubt. Also Gott ist mächtig genug, das Unmögliche zu bewirken in deinem Leben, nämlich dich lebendig zu machen, dich vom Tod zum Leben zu bringen, dich aufzuerwecken, geistlich gesehen, kann er seine Allmacht eben dahingehend wirksam werden lassen. Und diese Allmacht wird wirksam eben durch das Evangelium. Es ist die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Das wäre aber nicht die einzige Schlussfolgerung für dich, wenn du nicht gläubig bist, sondern die Allmacht Gottes wird sich natürlich auch im Gericht zeigen, wenn du nicht zu Christus kommst, wenn du sein Evangelium nicht annimmst, sondern sein Evangelium ablehnst, dann wird sich diese Allmacht Gottes auch natürlich in seinem Gericht zeigen, im Gericht vor dem großen weißen Thron und in der ewigen Verdammnis. Dann bist du gläubig. Für uns Gläubige ist es ganz wichtig, im Vertrauen auf diese Allmacht Gottes zu leben. Es ist Tatsache, dass viele Gläubige und ich eingeschlossen oft so leben, als wäre Gott nicht allmächtig. Oft die Umstände betrachten, die Situation betrachten, das betrachten, was vor Augen ist und nicht vertrauen, tatsächlich in der Praxis vertrauen auf die Allmacht Gottes. Ich denke, alle würden sagen, ja, Gott ist allmächtig, alles schön und gut, wir sollen darauf vertrauen. Aber ganz praktisch sollen wir natürlich vertrauen auf diese Allmacht Gottes. Und das wird zum Beispiel im Epheserbrief ausgedrückt, aber in vielen anderen Bibelstellen auch. In Epheser 1, Vers 19, wo es um dieses Gebet geht, um Erkenntnis und Dinge, die wir erkennen sollen. Dazu gehört eben auch Folgendes: Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Kraftwirkung Gottes, die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat, das ist die Kraft, die wirksam ist in den Gläubigen. Und es ist so, dass wir danach streben sollen, das wirklich zu erkennen, das wirklich zu sehen und so auch zu leben, im Vertrauen auf diese große Kraft und Macht Gottes, denn sie ist tatsächlich wirksam in uns. Dann hast du Angst vor dem Tod. Da hilft uns natürlich diese Wahrheit. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wir müssen nicht Angst haben vor dem Tod, sondern im Vertrauen auf Christus, wenn wir an sein Evangelium glauben, wenn wir gerettet sind, dann dürfen wir wissen, er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Oder hast du Angst, dass du wieder verloren gehen könntest? Ja, hast du Angst, dass dein Heil an einem seidenen Faden hängt, der jederzeit durchreißen könnte? Dann darfst du auf die Verheißung vertrauen in Judas 24. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Und es geht weiter, dass ihm eben die Ehre sei. Er ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren. Also Gott in seiner Allmacht ist fähig, ist mächtig, jeden wahren Gläubigen ohne Straucheln zu bewahren und unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ja, auch hier gilt es, auf diese Allmacht Gottes zu vertrauen, auf der Grundlage seiner Allmacht. Und wir werden auch sehen, auch auf Grundlage von anderen Eigenschaften ist unser Heil sicher. Die Sicherheit des Heils gründet sich in den Eigenschaften Gottes. Und hier gibt es eben die Verheißung, er ist mächtig genug, genau das zu tun. Gehen wir zu der nächsten Eigenschaft Gottes, nämlich die Allwissenheit Gottes. Besagt natürlich, dass Gott alles weiß. Es gibt nichts, was er nicht weiß, was ihm verborgen wäre. Er ist allwissend. Er weiß alle Dinge, die geschehen. Er weiß alle Gedanken, die wir gedacht haben, die wir jetzt denken, die wir denken werden. Er weiß alle Dinge, inklusive der Zukunft. Er ist allwissend. Und auch das bezieht sich auf den Vater und auf den Sohn und auf den Heiligen Geist gleichermaßen. Der Psalmist drückt es so aus, Psalm 139, Vers 4. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Oder in der Apostelgeschichte 15, Vers 18 wird uns gesagt, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Er weiß nicht nur alles, was passieren wird, sondern er weiß auch alles, was er tut. Sowohl was er getan hat, als auch das, was er tun wird. Und was heißt das für uns wieder ganz praktisch, die Allwissenheit Gottes? Bedeutet erstmal, dass ihm nichts verborgen ist von dem, was wir denken und tun. Hebräer 4, Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Heißt natürlich hier, bezieht sich das natürlich auf uns, wir werden ihm Rechenschaft zu geben haben. Jeder Gläubige wird auch Rechenschaft geben müssen, über das, was er gewirkt hat, was er getan hat. Da gibt es das Preisgericht, sagt uns die Bibel, und wir sind Gott Rechenschaft schuldig. Allerdings ist es so, und das werden wir natürlich noch betrachten, wenn wir auf die Gerechtigkeit und die Liebe Gottes kommen, ist es natürlich so, dass wir nicht mehr für unsere Sünden bezahlen müssen im Gericht, weil der Herr Jesus hat unsere Sünden bezahlt. Und deswegen ist dieses Preisgericht anders als das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo Bücher geöffnet werden, wo die Dinge zum Vorschein gebracht werden, die die Menschen getan haben während ihres Lebens und die unweigerlich dazu führt, oder das Gericht vor dem großen weißen Thron führt unweigerlich dazu, dass das ewige Gericht kommt. Denn vor dem großen weißen Thron wird bewiesen werden, jedem Einzelnen, dass er schuldig ist und dass er Gericht verdient hat und wird dann eben in die ewige Strafe eingehen. Es wächst auch nicht Gras über die Dinge, sondern Gott weiß alles, auch alles, was wir getan haben, auch wenn wir es schon vergessen haben, wenn wir es verdrängt haben oder wie auch immer. Da wächst nicht Gras drüber, sondern es wird alles ans Licht gebracht werden. Es ist ihm nicht verborgen. Es entgeht nicht seiner Allwissenheit. Es ist vor ihm alles enthüllt und aufgedeckt, wie es hier heißt. Dann eine andere praktische Auswirkung, 2. Petrus 2, Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott weiß, wie er uns erretten kann aus der Versuchung. Die Bibel sagt uns, dass für jede Versuchung auch schon der Ausgang geplant ist. Er weiß uns zu erretten, wenn wir es auch oft nicht wissen. Es kann sein, wir kommen in Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir nicht wissen, wie kommen wir hier wieder raus, wo uns die Versuchung so groß und so übermächtig erscheint, dass wir nicht wissen, was können wir tun. Und da ist es gut dann zu wissen, er hat den Ausgang geplant, wir dürfen uns an ihn wenden, vertrauen, dass er in seiner Allmacht, in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit eingreifen wird zu seiner Zeit. Er weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, aber im Gegensatz, die Ungerechten zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichtes, wenn er gerecht richten wird. Dann Psalm 69, Vers 6, da heißt es, O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Im Zusammenhang geht es darum, dass der Psalmist angeklagt wird, zu Unrecht angeklagt wird, und er weiß, dass die Dinge, die ihm vorgeworfen werden, dass er die nicht getan hat. Er weiß aber, dass es andere Verschuldungen gibt, und das sagt er auch zu Gott. Er sagt, du kennst meine Torheit, du kennst meine Verschuldungen, sie sind dir nicht verborgen. Wenn auch das, worin sie mich anklagen, nicht stimmt, ich weiß, dass Gott meine Verschuldungen kennt. Ja, Gott weiß all unsere Verschuldungen. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das kann uns tatsächlich auch ermutigen. Ne? Warum kann uns das ermutigen? Wenn Gott unsere Verschuldungen kennt. Es kann uns in dem Sinne auch ermutigen, ja, nicht, dass wir sagen, ja gut, ist alles nicht so schlimm. Ja, Sünde ist immer schlimm vor Gott. Aber es darf uns in dem Sinne ermutigen, dass, wie wir noch sehen werden, Gott ja dafür gesorgt hat, dass unsere Verschuldungen gesühnt werden, dass er ein vollkommenes Opfer zur Verfügung gestellt hat. Und an dem Tag, wo er uns berufen hat, wusste er ganz genau, was wir getan haben in der Vergangenheit, in welchen Sünden wir an diesem Tag noch lebten und welche Sünden wir in der Zukunft tun würden. Und er hat uns trotzdem berufen. Er hat uns berufen, obwohl er wusste, wie viel Dreck wir am Stecken haben, ja, wie viel wir uns versündigt haben und wie viel wir noch sündigen würden. Und die Bibel, wenn die Bibel spricht von dem vollkommenen Opfer des Herrn Jesus, dann spricht die Bibel davon, wir werden es betrachten, dass uns alle Sünden, die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, vergeben werden. Und deswegen, wenn ich jetzt denke und überlege, Moment mal, ich habe schon so viel Mist gebaut, ja, und bin schon so lange gläubig und irgendwie hat immer irgendwie was nicht geklappt oder habe ich mich versündigt immer wieder in bestimmten Bereichen. Ich werde es niemals ans Ziel schaffen. Da müssen wir uns vor Augen führen, Gott hat uns berufen, obwohl er wusste, was passieren würde. Er hat uns trotzdem berufen. Er hat uns gerufen mit heiligem Ruf und hat uns eben das Evangelium geoffenbart. Das heißt, er kennt schon unsere zukünftigen Sünden. Das darf natürlich niemals dazu führen, dass wir sagen, dann ist ja alles egal. Dann kann ich ja sündigen, wie ich will. Das wäre die falsche Schlussfolgerung. Wir sollten die Sünde hassen und sollten darin auch zunehmen, die Sünde zu hassen und Gott zu lieben und Gerechtigkeit zu lieben. Aber wir wissen dennoch, wenn wir in einer Situation sind, wo wir zu verzagen drohen, wissen wir dennoch, Gott wusste alles, er weiß alles und er kennt uns. Er kennt uns durch und durch und trotzdem durften wir und dürfen wir sein Heil schauen. Und so sagt auch Psalm 142, Vers 4, wenn mein Geist in mir verzagt ist, so kennst du doch meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandeln soll, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir so verzagt sind wie der Psalmist, dann wissen wir, dass Gott unseren Pfad kennt. Gott weiß, wie es weitergeht. Gott sieht schon das Ende. Und das darf uns zuversichtlich stimmen. Wir müssen nicht verzagen, aber wir kommen einfach immer wieder in Situationen, wo wir verzagen, der eine mehr, der andere weniger. Und dann dürfen wir aber genau das uns vor Augen halten. Gott kennt unseren Weg. Gott hat einen Plan und wir dürfen vertrauen, dass Gott alles richtig macht, dass Gott keine Fehler macht. Und ja, diese Zuversicht darf uns eben die Allwissenheit Gottes geben. Dann schauen wir uns die Allgegenwart Gottes an. Kehren wir zurück zu Psalm 139, Verse 7 bis 10. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Also Gott ist überall. Das darf man jetzt natürlich nicht so verstehen, dass ein Teil von Gott hier ist, der andere Teil dort ist und der andere Teil dort drüben ist. Gott durchdringt alles und er ist nicht etwa zerteilt, sondern er ist allgegenwärtig, nicht im Sinne des Pantheismus, sondern man spricht auch davon, dass Gott transzendent ist, dass er einfach alles in dem Sinne durchdringt, alles erhält und überall ist. Trotzdem wird auch manchmal davon gesprochen, dass Gott an einem konkreten Ort ist. Ja, zum Beispiel erscheint Gott den Propheten in einer Vision oder die Herrlichkeit Gottes erscheint im Tempel, in der Stiftshütte und im Tempel. Das ist kein Widerspruch zur Allgegenwart Gottes. Das begrenzt auch nicht die Allgegenwart Gottes. Wenn Gott erscheint, zum Beispiel seine Herrlichkeit erscheint, dann ist es eine sichtbare Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Im gleichen Moment ist er aber trotzdem immer noch überall. Er durchdringt alles. Also Gott hört nicht auf, allgegenwärtig zu sein, wenn er für uns sichtbar als seine Herrlichkeit, ich meine, wir sehen ja nicht sein Wesen, sondern seine Herrlichkeit, als seine Herrlichkeit eben erscheint. Da im Hebräischen spricht man dann auch von der Shechina Gottes, dieser Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes. Gott ist also überall und auch das hat natürlich praktische Auswirkungen oder sollte es haben, ja, weil Gott überall ist, ist das umso mehr eine Aufforderung für uns und Ermutigung für uns, alles, was wir tun, zur Ehre Gottes zu tun. So 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und es ist auch eine große Ermutigung, nämlich als Teil des Missionsbefehls sagt der Herr Jesus Folgendes: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ja, der Herr Jesus ist bei uns bis an das Ende der Weltzeit. Und das zeigt uns auch, dass auch der Herr Jesus allgegenwärtig ist. Die Tatsache, dass er aufgefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt, heißt nicht, dass er nicht mehr allgegenwärtig ist. Er ist weiterhin allgegenwärtig und ist bei uns, so wie er auch gesagt hat, dass er und der Vater kommen werden und bei uns Wohnung machen werden. Er ist also nicht nur in Form des Heiligen Geistes in uns und bei uns, sondern er ist auch selbst bei uns. Und wir werden da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn wir die Zwei-Naturen-Lehre betrachten. Nicht heute, nächstes Jahr. Dass nämlich der Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Dann natürlich eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes: Gott ist ewig. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Es war nicht so, dass Gott irgendwann angefangen hat zu existieren. Gott war schon immer da. Gott ist tatsächlich über der Zeit. Er ist zeitlos. Für ihn sind die Dinge, sagen wir mal, durchschaubar und real, die in der Vergangenheit passiert sind, genauso wie das in der Gegenwart ist und in der Zukunft eben geschehen wird. Gott ist über der Zeit und er selbst hat sozusagen die Zeit, wie wir sie kennen, erfunden und erschaffen. Gott ist aber ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Er wird auch niemals aufhören zu existieren. Und das wird sehr schön durch Psalm 90, Vers 2 ausgedrückt. Ehe die Berge wurden und du die Erde in den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also er ist natürlich vor allem Geschaffenen. Ja, und dann wird betont, von Ewigkeit zu Ewigkeit, um wirklich zu betonen, es ist ewig. Es ist nicht irgendwie ein begrenzter Begriff von Ewigkeit. Es ist ja tatsächlich so, dass sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen die Worte für ewig in bestimmten Zusammenhängen tatsächlich eine begrenzte, zeitlich begrenzte Bedeutung haben können. Aber hier wird es extra so ausgedrückt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, damit es ganz klar wird, es ist hier keine Begrenzung. Gott ist ewig in dem Sinne, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und auch die Betonung, bist du Gott. Ja? Nicht warst du oder wirst du sein, sondern bist du Gott. Dann 1. Mose 21, Vers 33. Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Er ist der ewige Gott. Das war auch dem Abraham schon klar. Und auch das hat natürlich eine praktische Auswirkung für uns. Zum einen hat dieser ewige Gott für ein einmaliges Opfer gesorgt, das eine ewige Auswirkung hat. Fassen Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das knüpft genau an das an, was ich vorher gesagt habe. Dieses wunderbare Opfer, das der Herr Jesus vollbracht hat, dieses einzige Opfer hat dazu geführt, dass wir für immer vollendet sind. Ja, wer ist für immer vollendet? Die, welche geheiligt werden. Die geheiligt werden, das sind die von Gott berufenen Heiligen, die Gott eben berufen hat und heilig gemacht hat. Nicht etwa, weil sie selbst so heilig gewesen wären, sondern er hat sie heilig gemacht, er hat sie gereinigt, er hat sie frei gemacht von Schuld und Sünde und bewirkt in ihnen, dass sie eben die Werke tun, die vor Gott wohlgefällig sind. Also diejenigen, die geheiligt werden, ist ein Synonym für die wahren Gläubigen. Und das sind die, die für immer vollendet sind durch das einmalige Opfer. Und das knüpft eben an das an, was ich gesagt hatte, hängt unser Heil an einem seidenen Faden oder nicht? Nein, das ist nicht der Fall, weil dieses Opfer eben für immer gilt. Das ist das Wichtige. Ja. Dieses Opfer, manche verstehen dieses Opfer so, ja, alle Sünden, die geschehen sind bis hierhin, ja, die sind abgegolten, dann mache ich wieder neue Sünden, dann muss ich sie wieder bekennen, damit das Opfer wieder gültig wird und so weiter. Und da kann es natürlich sein, dass ich dann nicht mehr die Möglichkeit habe, meine Sünden zu bekennen. Also gibt es Sünden, die nicht abgegolten sind. Das ist aber ein falsches Verständnis von dem vollkommenen Opfer des Herrn Jesus. Das Opfer des Herrn Jesus hat uns für immer vollendet. Das hat eine ewige Auswirkung bis in die Ewigkeit hinein. Das ist das Wichtige an seinem Opfer. Und deswegen ist es richtig, dass nicht nur die Verheißungen Gottes uns Sicherheit geben für unser ewiges Heil, sondern auch die Art und Weise seines Opfers, nämlich dass dieses Opfer ewig ist, für immer gilt und dass dieses Opfer für immer vollendet. Und wenn auch nur ein einziger wahrer Gläubige sein Heil wieder verlieren würde, dann würde das dieses Opfer schmälern. Weil es würde bedeuten, dass jemand, der eigentlich für immer vollendet war, jetzt doch wieder verloren geht. Also war er dann für immer vollendet oder war er es nicht? Hat sein Opfer, das Opfer des Herrn Jesus, ihn für immer vollendet? Oder hat das Opfer das nicht bewirkt? Und der Hebräerbrief ist hier ganz deutlich. Er hat die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und somit darf uns das Zuversicht geben. Wir haben es zu tun mit einem ewigen Gott, der uns sein ewiges Heil, der uns ewiges Leben geschenkt hat, ewig, ohne Ende, bis in die Ewigkeit hinein. Und er hat uns geheiligt eben durch dieses vollkommene, perfekte Opfer. Und so steht auch in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und natürlich müssen wir es noch betrachten, ja, was ist dann, wenn wir wieder sündigen? Wir wissen von der Schrift her eben von diesen Bibelstellen und anderen, dass die Sünden, auch die zukünftigen, erledigt sind in dem Sinne, dass der Herr vollkommen dafür gesühnt hat und bezahlt hat und dass uns diese Sünden nicht mehr vor dem Gericht vorgehalten werden können, um uns zu verdammen. Wir sind Kinder Gottes und wir bleiben es. Aber genauso wie es mit unseren Kindern ist, wenn unsere Kinder sich an uns Eltern versündigen, dann ist es natürlich wichtig, dass wir miteinander reden und dass wir uns versöhnen und dass Einsicht da ist, weil wenn das nicht passiert, dann ist die Beziehung zwischen den Eltern und den Kindern betrübt. Und so spricht auch die Bibel davon, dass wenn wir sündigen, dass dadurch die Beziehung zu unserem himmlischen Vater betrübt wird und wir unsere Sünden bekennen müssen, nicht damit nochmal ein Opfer wirksam wird, denn wir haben gesehen, es ist vollkommen, sondern damit in der Beziehung uns Vergebung zuteil wird und die Beziehung wieder intakt wird, die Beziehung zu unserem himmlischen Vater wiederhergestellt wird. Und deswegen sagt uns 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nämlich in der ganz praktischen Wandel und Nachfolge müssen wir wieder frei werden. Und so haben wir hier wieder dieses Zusammenspiel, was uns die Bibel sehr oft aufzeigt, dieses Zusammenspiel zwischen Stellung und Wandel. Von der Stellung sind wir vollkommen, sind wir zur Fülle gebracht, sind wir gereinigt, sind wir geheiligt, gibt es nichts, was uns trennt von dem Vater, gibt es kein Hindernis dafür, dass wir jetzt direkt vor ihm erscheinen können. Das trifft alles von der Stellung her zu, sind wir vollkommen gemacht. Im Wandel sieht das aber anders aus. Und im Wandel sollen wir nach Heiligung streben und sollen wir danach streben, immer mehr dem gerecht zu werden, was wir von der Stellung her schon sind. Und deswegen, wenn auch alle Sünden erledigt sind, im praktischen Wandel sind wir aufgefordert, unsere Sünden zu bekennen. Was passiert jetzt, wenn wir uns versündigen? Ein Beispiel, was ich schon mal gebracht habe. Wir befinden uns im Auto, wir fahren, wir sind total im Stress, total in Eile. Jemand nimmt uns die Vorfahrt und wir sagen etwas sehr Unfreundliches über diesen anderen Menschen, der uns die Vorfahrt genommen hat. In dem Moment passiert ein Unfall und wir sind tot. Ja. Laut der Lehre von manchen bedeutet das, dass wir verloren sind, weil wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, diese Schuld und Sünde zu bekennen. Viele, die an Verlierbarkeit glauben, gehen natürlich nicht so weit. Aber das habe ich schon gehört und das gibt es tatsächlich, die Aussage, dass wenn wir die Möglichkeit nicht mehr haben, unsere Schuld zu bekennen, dass wir dann nicht gerettet sind, weil wir unser Heil verloren haben, wir hatten keine Möglichkeit mehr zur Buße und sind dann verloren. Die Bibel sagt, wenn auch diese Unfreundlichkeit dazu führen würde, dass die Beziehung betrübt wäre zum Vater, die Bibel sagt aber, dass dieses vollkommene Opfer gilt, für immer gilt und uns für immer verendet hat. Von der Stellung her gibt es nichts, was ein Hindernis darstellt, dass wir in die Herrlichkeit eingehen. Und so werden wir auch in diesem Fall sicherlich in die Herrlichkeit eingehen und bei Gott sein. Es ist ja nicht so, dass es wie eine Lotterie ist, dass man darauf hoffen muss, dass man im richtigen Moment stirbt und nicht im falschen Moment und nur dann auch wirklich gerettet ist, sondern wir sind gerettet aufgrund von Gnade und nicht aufgrund von Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes, ein Geschenk unseres Herrn. Und wenn es daran hängen würde, dass wir es auch schaffen, all unsere Sünden immer zu bekennen, dann wäre es ein Werk, dann wäre es Werksgerechtigkeit, wie es die katholische Kirche lehrt. Und so sehen wir auch hier, aufgrund von dieser Eigenschaft Gottes, schenkt er ein ewiges Opfer, ein Opfer, das für immer gilt und vollendet uns für immer. Und das darf uns zuversichtlich machen. Kommen wir nun zur nächsten Eigenschaft Gottes, nämlich zur Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit ist etwas, was in der Welt oft sehr falsch verstanden wird. Ja. Es gibt die Aussage, Gott ist gerecht, deswegen kommen alle in den Himmel, weil Gott ja gerecht ist. Gerechtigkeit bedeutet aber etwas anderes. Ja. Gerechtigkeit bedeutet natürlich das, was recht ist, und darauf bezieht sich dann diese Aussage, Gott muss ja das tun, was recht ist, und was recht ist, ist, dass alle in den Himmel kommen. Ja. Lesen wir aber weiter, das, was recht, richtig und gerecht in Gottes Augen ist. Ja. Deswegen ist das, was von Gott kommt, natürlich gerecht. Und deswegen richtet er auch in Gerechtigkeit. Ja. Es ist vor Gott gerecht, dass, wenn ein Verbrecher überführt wird und seine Schuld bewiesen ist, dann ist es vor Gott gerecht, dass dieser Verbrecher gerichtet wird. Und das erwarten im Übrigen auch wir von einem Richter. Wir erwarten von einem Richter, dass wenn ein Verbrecher überführt wird, ja, ein Mörder vorgeführt wird, dass der seine gerechte Strafe bekommt. Das erwarten wir als gerecht. Aber manche Menschen sagen, Gott, wenn Gott gerecht ist, bedeutet das, dass ich in den Himmel komme. Das ist aber nicht richtig. Die Gerechtigkeit Gottes steht sehr oft in Verbindung mit dem Gericht Gottes. Nicht nur, aber sehr oft, dass er nämlich in Gerechtigkeit richtet. So zum Beispiel Psalm 98, Vers 9, vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ja. Das Besondere an dem Gericht Gottes ist natürlich, und da unterscheidet sich Gott als Richter von menschlichen Richtern, dass es immer mit Gerechtigkeit, in Gerechtigkeit sein wird. Ein menschlicher Richter kann sich täuschen und kann zu Unrecht verurteilen, aber Gott, der Richter, er richtet in Gerechtigkeit. Er ist ein gerechter Richter. Und so auch Offenbarung 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Es ist auch so, dass es anerkannt wird, hier jetzt von dem Engel der Gewässer, aber an anderen Stellen auch von den Gläubigen. Es wird anerkannt, dass Gottes Gericht gerecht ist. Und wenn wir jetzt manchmal Probleme haben, das zu verstehen oder das stehen zu lassen, dass Gott ein ewiges Gericht ausüben wird, jetzt müssen wir es einfach glauben, dass es gut und gerecht ist. Werden wir, wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sind, das nachvollziehen können und sagen können zu Gott und ihn dafür anbeten können, es ist gerecht, dass du ewig richtest. Da werden wir überhaupt kein Problem haben. Da haben wir jetzt ein Problem, weil wir jetzt einfach begrenzt sind und ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit haben, das immer wieder korrigiert werden muss durch das biblische Verständnis. Wir haben ein anderes Verständnis davon, das liegt in unserer gefallenen Natur, dass wir einfach jetzt uns so schwer damit tun und wir diese Wahrheit im Glauben einfach annehmen und akzeptieren müssen. Aber auch jetzt dürfen wir schon wissen, wenn, wie es in der Offenbarung beschrieben wird, die Gläubigen Gott dafür anbeten würden, werden, dass er richtet. Das sehen wir bei verschiedenen Gerichten, die in der Offenbarung geoffenbart sind. Und dass wir eines Tages das verstehen werden und das nachvollziehen können, dann dürfen wir auch das jetzt schon in dem Sinne stehen lassen. Dann dürfen wir einfach anerkennen, ich kann nicht alles nachvollziehen, was Gott tut oder was Gott tun wird, aber wir dürfen wissen, er ist gerecht und das, was er tut, ist immer richtig und er richtet in Gerechtigkeit. Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Punkt, Römer 3, Vers 26. Da heißt es, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Man übte Gott Zurückhaltung. Wir müssen jetzt eigentlich den ganzen Abschnitt betrachten, aber ich gehe ganz kurz drauf ein. Gott übte Zurückhaltung in der vergangenen Zeit, in der Zeit des Gesetzes und davor, in der Zeit des Alten Testamentes, übte Gott Zurückhaltung. Warum Zurückhaltung? Weil eigentlich ist es so, dass Gott als der gerechte Richter Sünde richten und bestrafen muss. Das heißt, wenn Gott, als Gott zu Adam gesagt hat, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewisslich sterben, hätte Adam eigentlich auch getötet werden müssen. Er ist geistlich gestorben, aber eigentlich hätte Gott ihn auch physisch töten müssen. Auch spätere Sünder hätte Gott physisch töten müssen, direkt eingreifen müssen, die Sünde geschieht, Gott greift ein und bringt sein Gericht und tötet. Die Bibel sagt aber, dass er das nicht gemacht hat, sondern dass er Zurückhaltung geübt hat. Und diese Zurückhaltung hat er deswegen ausgeübt, weil er in die Zukunft geschaut hat, auf das Opfer, das noch kommen würde. Deswegen hat er Zurückhaltung geübt, weil er wusste, er würde selbst dafür sorgen, dass es ein Opfer gibt, das die Sünde wegschaffen wird, auch die Sünde der Gläubigen, die während der Zeit des Alten Testamentes gelebt haben. Und während der Zeit des Alten Testamentes gab es natürlich Opfer, Tieropfer, die gebracht wurden. Das sagt uns aber der Hebräerbrief, dass Tieropfer die Sünde niemals hinwegnehmen können. Das heißt, die Tieropfer haben die Sünde lediglich bedeckt, zugedeckt. Ja, es ist interessant, dass der gleiche Begriff, der beim Bestreichen der Arche verwendet wird, hier auch zur Anwendung kommt, bei dem Wort Sühne, Sühnen. Das heißt, es heißt bedecken, es heißt zudecken. Aber zudecken konnte Gott es nur deswegen, weil er wusste, es kommt das vollkommene Opfer. Und so kann er gerecht sein. Denn wenn er einfach sagen würde, ich drücke beide Augen zu und vergeb allen, dann wäre er nicht gerecht. Dann wäre seine Gerechtigkeit nicht gewahrt. Weil Gerechtigkeit bedeutet, Sünde muss bestraft werden. Die Sünden, alle Sünden von jedem Einzelnen von uns müssen bestraft werden. Wenn Gott bei irgendjemand von uns sagen würde, deine Sünden bestrafe ich nicht, sondern ich lasse dich in den Himmel, wäre Gott nicht gerecht. Alle Sünden müssen bestraft werden. Und die große Weisheit und Liebe Gottes zeigt sich eben in diesem Opfer, in dem Opfer des Herrn Jesus, über das eindeutig gesagt wird, dass er die Strafe getragen hat, die wir verdient haben. Das heißt, wenn wir an das Evangelium glauben, dann wissen wir, unsere Sünden sind bestraft worden. Nämlich der Jesus hat die Strafe für jede einzelne unserer Sünden getragen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und so erweist er seine Gerechtigkeit, damit er selbst gerecht sei, er bleibt gerecht, denn er hat für dieses Sühnopfer gesorgt, das übrigens in Vers 25, ein Vers vorher erwähnt wird, er hat für dieses Sühnopfer gesorgt und so kann er rechtfertigen denjenigen, der aus dem Glauben an Jesus ist und bleibt gerecht. Seine Gerechtigkeit bleibt gewahrt. Und das ist etwas Wunderbares, denn eigentlich gäbe es für uns keinen Ausweg. Die Gerechtigkeit fordert unsere Bestrafung. eigentlich müssten wir verdammt werden, gerichtet werden. Aber in seiner großen Weisheit und Liebe und Barmherzigkeit hat er Christus geschickt und hat die Strafe auf ihn gelegt. Ja, das dürfen wir wissen und darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir an dieses Evangelium glauben. Und das ist dann auch natürlich die Anwendung für uns. In 1. Petrus 2, Vers 24 heißt es, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also Christus hat unsere Sünden getragen auf dem Holz, nämlich am Kreuz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Ja, wir wissen, dass wir durch seine Wunden heil geworden sind, wie es hier auch heißt. Wir sind frei geworden von Schuld und Sünde und dürfen jetzt ein neues Leben leben, ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und das ist die Folge des rettenden Glaubens. Die Folge ist, dass wir danach streben, auch in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Ja, dass wir danach streben, Werke der Gerechtigkeit zu tun. Und auch das geht nur durch die Kraft und Macht Gottes, wie wir gesehen haben, und durch die Tatsache, dass der Herr Jesus auch am Kreuz die Kraft der Sünde, die Macht der Sünde gebrochen hat. Auch das ist ein Teil seines Erlösungswerkes, dass wir nicht mehr gezwungen sind zu sündigen, sondern die Macht der Sünde wurde gebrochen am Kreuz und wir haben jetzt die Freiheit, für Christus zu leben, die Freiheit, ihm zu dienen und die Freiheit, wirklich Werke zu tun, die vor Gott wohlgefällig sind. Und das ist auch das Bestreben, das Gott in uns bewirkt. Deswegen nochmal auf die Frage, ja, wenn ich weiß, dass ich sicher bin im Herrn, werde ich dann nicht sündigen und das ausnützen. Das würde, diese Aussage und diese Haltung würde die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben leugnen. Denn der Heilige Geist, der sorgt dafür, dass ein Kampf entsteht. Ein Kampf zwischen diesem Alten, der Alten, dem gefallenen Leib, kann man sagen, und der neuen Natur, die Gott bewirkt hat, die Gott geschenkt hat. Dieser Kampf ist da, dieser Kampf ist gegenwärtig. Und dieser Kampf zeugt davon, dass jemand tatsächlich zum lebendigen Glauben gekommen ist. Wenn jemand sagt, ich glaube ans Erlösungswerk, ist alles schön und gut, schön, dass Christus mir vergeben hat, aber ich mache, was ich will, ich lebe so wie vorher und weiß, ich habe ja die Vergebung, der bezeugt damit eigentlich, dass etwas fehlt, nämlich die Gegenwart des Heiligen Geistes, der ein eifersüchtiger Geist ist und der eben bewirkt, dass wir uns nicht wohlfühlen, wenn wir sündigen. Und wenn jemand sagt, ich fühle mich wohl und mir geht's gut und ich bin glücklich, obwohl ich in Sünde lebe, dann stimmt hier etwas nicht. Eine weitere Auswirkung, wenn wir wissen um die Gerechtigkeit Gottes, dann wissen wir, Gott wird, und das Wort sagt uns das, Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schenken und erschaffen. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das wird geprägt sein von der Gerechtigkeit Gottes. Und wir dürfen uns freuen darauf, dass wir eines Tages dort sein dürfen, bei Gott sein dürfen, ihn schauen dürfen und diese Gerechtigkeit erleben dürfen. Weil es ist ja tatsächlich so, dass wir leiden unter dem aktuellen Zustand dieser Welt. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, das ist uns alles egal, Hauptsache wir sind gerettet, sondern der Gläubige leidet unter dieser ungerechten Welt und unter dieser von Gott abgefallenen Welt, Gott hassenden Welt, da leiden wir Gläubige drunter, aber wir wissen, es wird eine andere Zeit kommen. Und das erwarten wir. Nach seiner Verheißung erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde. Und darauf dürfen wir uns freuen. So viel für heute. Wir machen dann nächstes Mal mit der Heiligkeit Gottes weiter, die natürlich in enger Verbindung mit der Gerechtigkeit Gottes steht und dann auch noch mit anderen Eigenschaften Gottes. Vielen Dank.